Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde hier in der Friedenskirche, liebe Gemeinde zu Hause per Zoom, ich freue mich, dass ich heute diesen Sonntag bei euch sein darf, dass wir diesen Kanzeltausch machen im Rahmen der ökumenischen Bibelwoche. Pastor Günther ist bei der Heilsarmee, ich darf hier sein. Und wir beschäftigen uns mit Texten aus dem Buch Daniel. Wir haben eben den Psalm aus dem Buch Daniel schon miteinander gebetet. Daniel ist das Thema der ökumenischen Bibelwoche. Und ich weiß nicht, ob Sie Geschichten von Daniel kennen. Ich bin ihm zum ersten Mal im Kindergottesdienst begegnet. Die Geschichte von Daniel in der Löwengrube, die Geschichte von den Freunden von Daniel, die in den Feuerofen geworfen wurden und wieder rauskamen, ohne dass ihnen ein Haar gekrümmt wurde. Diese Geschichten haben mich bereits als Kind fasziniert. Ich las sie ein bisschen ähnlich wie die Märchen aus Tausend und einer Nacht, denn sie enden immer gut. Die Schwachen und Kleinen sind am Ende stärker als die Mächtigen, als Kaiser und Könige. Und darum plante ich auch als Kind, dass ich mein erstes Baby Daniel nennen will. Daniel bedeutet, Gott ist mein Richter. Aber heute, als Erwachsene, wie lesen wir heute diese Geschichten? Was können wir uns von ihnen für unseren Glauben mitnehmen, gerade in dieser herausfordernden Zeit, in der wir uns gerade befinden? In unserer Predigt heute geht es um Daniel 5, ein langes Kapitel. Ich lese es uns trotzdem, weil es ist wunderbar erzählt, eine spannende Geschichte, die Geschichte von Belsazars Gastmahl. Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und seinen Nebenfrauen daraus tränke. Da wurden die goldenen und silbernen Gefäße herbeigebracht, die aus dem Tempel, aus dem Hause Gottes zu Jerusalem weggenommen worden waren. Und der König, seine Mächtigen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Und im gleichen Augenblick gingen hervor Finger wie von einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Da entfärbte sich der König und seine Gedanken erschreckten ihn, so dass er wie gelähmt war und seine Beine zitterten. Und der König rief laut, dass man die Weisen und Gelehrten und Wahrsager herbeiholen solle. Und er ließ ihnen sagen, welcher Mensch diese Schrift lesen kann und mir sagt, was sie bedeutet, der soll mit Purpur gekleidet werden, eine goldene Kette um den Hals tragen und der Dritte in meinem Königreich sein. Und es wurden alle Weisen des Königs hereingeführt, aber sie konnten weder die Schrift lesen, noch die Deutung dem König kundtun. Sie konnten es nicht deuten. Darüber erschrak der König Belsazar noch mehr und verlor seine Farbe ganz, und seinen Mächtigen wurde Angst und Bange. Da ging auf die Worte des Königs und seinen Mächtigen die Königinmutter in den Saal hinein und sprach: Der König lebe ewig. Lass dich von deinen Gedanken nicht so erschrecken und entfärbe dich nicht. Es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist der heiligen Götter hat. Denn zu deines Vaters Zeiten fand sich bei ihm Erleuchtung, Klugheit und Weisheit wie der Götter Weisheit. Und dein Vater, der König Nebukadnezar, setzte ihn über die Zeichendeuter, Weisen, Gelehrten und Wahrsager, weil ein überragender Geist bei ihm gefunden wurde, dazu Verstand und Klugheit, Träume zu deuten, dunkle Sprüche zu erraten und Geheimnisse zu offenbaren. Das ist Daniel, dem der König den Namen Belsazar gab. So rufe man nun Daniel, der wird sagen, was es bedeutet. Daniel wurde vor den König geführt und der König sprach zu Daniel: Ich habe von dir sagen hören, dass du den Geist der heiligen Götter hast. Und nun habe ich dich vor mich rufen lassen, damit du mir diese Schrift deuten kannst. Und dann sollst du mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um deinen Hals tragen und der Dritte in meinem Königreich sein. Da fing Daniel an und sprach: Behalte deine Gaben und gib dein Geschenk einem anderen. Ich will dennoch die Schrift dem König lesen und kundtun, was sie bedeuten. Mein König, Gott der Höchste, hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und um solcher Macht willen, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte, er erhöhte, wen er wollte, er demütigte, wen er wollte. Als sich aber sein Herz überhob und er stolz und übermütig wurde, da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre. Aber du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben. Die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen. Du hast daraus getrunken und die eisernen, ehernen und hölzernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch fühlen können. Den Gott aber, der deinen Oden und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht: Mene, Mene, Tekel, Upasin. Und sie bedeutet: Mene, das ist Gott, hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich nun auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist dein Reich, ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Da befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm eine goldene Kette um den Hals geben. Und er ließ von ihm verkünden, dass er der Dritte im Königreich sei. Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Liebe Gemeinde, was für eine Geschichte. Belsazar missbraucht die Tempelgeräte, er spottet über Gott und fühlt sich ihm überlegen. Er tut Ähnliches, als würde man die Abendmahlsgeräte bei einem Saufgelage verwenden. Und dann erscheint diese geheimnisvolle Hand. Alle bekommen Angst und niemand kann lesen, was sie an die Wand geschrieben hat. Und sie erinnern sich an Daniel und seine besonderen Fähigkeiten. Und Daniel, auch Daniel erinnert Belsazar an seinen Vorfahren, den großen Kaiser Nebukadnezar, der überheblich wurde und dem Gott daraufhin den Verstand nahm. Und Gott zeigte ihm so: Gott allein überträgt die Macht und kann sie auch wieder nehmen. Belsazar aber hatte das nicht verstanden, hatte vergessen, dass auch er nur ein Mensch war, damit begrenzt und vergänglich, dass auch ihm alles nur von Gott geschenkt ist. Die Schrift an der Wand stammt aus diesen aramäischen Worten Mene, Mene, Tekel, Upasin, gezählt, gewogen, geteilt. Und damit deutet Daniel an, dass den Persern die Macht gegeben würde und dass Belsazars Leben ein Ende findet, weil er nicht die Reife hatte und die Weisheit, seine eigenen Grenzen anzuerkennen und Gott die Ehre zu geben. Belsazar dachte, er ist niemandem gegenüber verantwortlich, aber das stimmte nicht. Gott zog ihn für sein Tun zur Verantwortung. Er war gewogen und für zu leicht befunden. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Sie alle kennen die Worte, die da drin stecken. Mene, Tekel. Ein Mene, Tekel in unserer Sprache ist ja ein warnendes Vorzeichen, die Ankündigung für drohendes Unheil. Und Belsazar hat ja noch in dieser Nacht sein Leben und seine Macht verloren. Aber wir, liebe Gemeinde, was nehmen wir uns mit aus dieser Geschichte, aus dem Buch Daniel? Was trägt sie für unseren heutigen Glauben aus, gerade jetzt im Januar 22? Ich nehme mir als erstes die Erinnerung daran mit, nicht zu vergessen, dass ich endlich bin. Und dass auch ich mich immer wieder fragen möge, welches Gewicht mein Leben hat. Bin ich nicht auch ein Leichtgewicht in den Augen Gottes? Wie behalte ich im Blick, was wirklich zählt, statt mich mit Nichtigkeiten zu beschäftigen? Gott hat auch meine Tage begrenzt. Und wie meine Tage endlich sind, so sind auch die Dinge endlich, mit denen ich mich so gerne stark fühle. Wissen, Einfluss, eine Position. Die Geschichte mahnt mich. Das Leben ist begrenzt. Was wird dich tragen angesichts des Todes? Was werde ich über mein Leben denken, wenn ich gehen muss? Habe ich so gelebt, wie ich es für richtig erkannt habe? Vor kurzem habe ich ein Buch gelesen mit Interviews von Sterbenden und die wurden gefragt, ob sie rückblickend etwas anders machen würden mit ihrem Leben. Und sie haben eigentlich alle drei Antworten gegeben. Erstens, ich habe nicht genug Liebe weitergegeben. Die Zuneigung zu anderen nicht oft genug richtig den Menschen gezeigt. Kurz vor dem Tod ist so vieles unausgesprochen geblieben. Und sie raten, findet den Weg, ich liebe dich zu sagen und eure Liebe jeden Tag auszudrücken. Zweitens sagten sie, ich habe mir meine Träume nicht erfüllt. Ich hatte große Träume, die ich für mein Leben hatte, die jedoch nie wahr wurden. Eine Weltreise, ein Hobby, ein bestimmtes Vorhaben. Aber am Ende des Lebens bemerkten sie, dass die Pflichten des Alltags diese Ziele erstickt hatten. Und das Dritte, ich habe nicht vergeben. Über die Jahre hat sich häufig viel Groll angesammelt, ob berechtigt oder nicht. Und er führt zu Verbitterungen. Und dies bereuen Sterbende oft am meisten. Wenn es dem Ende zugeht, kommen viele ungeklärte Konflikte noch einmal in den Sinn. Und nicht immer ist dann die Kraft und Gelegenheit noch da für eine Aussprache. Vergebung ist ganz entscheidend, von außen und sich selbst gegenüber, sagen die Sterbenden. Es ist wichtig, dass man vor dem Tod sich und anderen verzeihen kann und dass dann auch irgendwann ein Einvernehmen damit kommt, dass die Dinge meines Lebens so sind, wie sie sich entwickelt haben. Was zählt angesichts des Todes? Ich finde, Daniel macht das auch vor, wie Leben gelingen kann. Er wird ja hier von dem König mit Angeboten von Macht überhäuft. Die goldene Kette, der purpurne Mantel, der dritte soll er werden im Königreich. Was für eine Aufstiegschance für Daniel. Aber er bleibt erstaunlich gleichgültig dem gegenüber und lässt sich nicht von Belsazar in das Boot der Mächtigen und Reichen locken. Behalte deine Gaben und gib mir dein Geschenk und gib dein Geschenk einem anderen, sagt er dem König. Und diese Coolness, mit der Daniel diesen Verlockungen widersteht, setzt eine große innere Freiheit und Widerstandskraft voraus. Er bleibt unempfänglich gegenüber der Macht. Vielleicht aufgrund seiner bewegten Lebensgeschichte, weil er sich längst als vergänglich erkannt hat. Ich glaube aber, dass es aus seinem tiefen Vertrauen auf Gott herauskommt. Daniel weiß, dass er längst geliebtes Kind Gottes ist, ohne dass er dafür Leistungen erbringen muss. Und er bezieht für sein Leben Gewicht aus seinem Vertrauen auf Gott. Er braucht in den Augen der Welt nichts mehr herzumachen und nichts zu beweisen und hält einfach an der Hoffnung fest, dass er in Gottes Augen Zukunft hat, egal was auch passiert. Daniel lässt sich nicht von der Angst bestimmen. Und damit steht er wieder wie in der Löwengrube für die Hoffnung ein, dass Gott stärker ist als alle Mächte dieser Welt. Sogar stärker als der Tod. Und damit versichert die Geschichte, und darum wird diese Geschichte auch weitererzählt, dass am Ende alles gut wird. Eine Hoffnungsgeschichte ist es. Für Daniel, der auf Gott vertraut, ist letztlich Daniel, der kleine Mensch, der auf Gott vertraut, ist letztlich der Stärkere. Daniel, eine Geschichte für schwere Zeiten. Es wird nicht immer so bleiben, wie es ist. Egal welchen Namen die Macht hat, die uns bedrückt, am Ende wird sie keinen Bestand haben. Darauf dürfen wir vertrauen, auch und gerade heute, bei allem, was Angst machen kann. Die Pandemie, die Manöver an der Grenze, die Frage von Inflation, die Frage, was wird alles werden? Daniel sagt uns zu, wer auf Gott vertraut, der wird durchgetragen. Und zum Abschluss gebe ich uns noch ein Wort des großen Theologen Karl Barth weiter. Der sagte am Vorabend seines Todes zu einem Freund am Telefon, ja, die Welt ist dunkel, nur ja nicht die Ohren hängen lassen, nie. Denn es wird regiert, nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert, und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben vom Himmel her. Gott sitzt im Regiment, darum fürchte ich mich nicht. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns. Amen.